Schönen guten Morgen allerseits. Und ich freue mich sehr, dass wir uns weiter auf die Suche begeben nach einem Gott, der letzte Woche seine Versprechen hält, diese Woche aus großer Gefahr rettet. Und manche von euch haben eine Bibel mitgebracht. Die dürft ihr jetzt gerne aufschlagen und zum zweiten Buch in der Bibel blättern. Das Buch 2. Mose, Exodus. Und dort ist die Geschichte, die wir uns heute miteinander anschauen, auf unserer Suche nach einem Gott, der aus großer Gefahr rettet. 2. Mose, Kapitel 2, die Verse 1 bis 10. Ich werde diese Verse lesen. Ihr dürft gern mitlesen oder einfach die Augen schließen und das mit genießen. Und dann werden wir uns ein bisschen darüber unterhalten. Also 2. Mose, Kapitel 2, Vers 1 bis 10. Das ist Gottes lebendiges Wort. Ein Mann aus dem Haus Levi ging hin und nahm eine Tochter Levis zur Frau. Und die Frau wurde schwanger und gebar einen Sohn. Und als sie sah, dass er schön war, verbarg sie ihn 3 Monate lang. Als sie ihn aber nicht länger verbergen konnte, nahm sie ein Kästchen aus Schilfrohr und bestrich es mit Asphalt und Pech und legte das Kind hinein. Und sie legte es in das Schilf am Ufer des Nils. Aber seine Schwester stellte sich in einiger Entfernung auf, um zu erfahren, wie es ihm ergehen würde. Da kam die Tochter des Pharao herab, um im Nil zu baden. Und ihre Jungfrauen gingen an das Ufer des Nils. Und als sie das Kästchen mitten im Schilf sah, sandte sie ihre Magd hin und ließ es holen. Und als sie es öffnete, sah sie das Kind. Und siehe, es war ein weinendes Knäblein. Da erbarmte sie sich über es und sprach: Es ist eines der hebräischen Kinder. Da sprach seine Schwester zu der Tochter des Pharao: Soll ich hingehen und eine hebräische Amme rufen, damit sie dir das Kindlein stillt? Die Tochter des Pharao sprach zu ihr: Geh hin. Da ging das Mädchen hin und rief die Mutter des Kindes. Da sprach die Tochter des Pharao zu ihr: Nimm das Kindlein mit und stille es mir. Ich will dich dafür bezahlen. Da nahm die Frau das Kind zu sich und stillte es. Und als das Kind groß geworden war, da brachte sie es der Tochter des Pharao und es wurde ihr Sohn. Und sie gab ihm den Namen Mose, denn sie sprach: Ich habe ihn aus dem Wasser gezogen. Und so wollen wir dich bitten, Vater im Himmel, der du dieses Wort durch deinen Geist inspiriert hast, dass es aufgeschrieben wird, dass wir erkennen können und was wir daraus lernen. Öffne uns die Augen. Danke, dass du jetzt zu uns sprechen möchtest. Amen. Ich habe kürzlich an einem digitalen Stammtisch des Landeselternverbandes teilgenommen, weil es da um KI, also um künstliche Intelligenz, ging und dessen Verwendung in der Schule. Jetzt kann man sich ja seine Hausaufgaben und Aufsätze von einer künstlichen Intelligenz schreiben lassen, habe ich mir gedacht, schaue ich mich vielleicht besser an. War spannend und eine Frage, die da natürlich auftauchte, war: Inwiefern künstliche Intelligenz eine Gefahr darstellen oder werden kann für uns Menschen. Und das beschäftigt uns Menschen ja nicht erst seit es GPT oder so gibt oder irgendwelche anderen Online-KIs. In etlichen Filmen, die bereits gedreht wurden, wurde diese Frage verarbeitet, ob KIs, künstliche Intelligenz, für Menschen gefährlich werden könnte. Hier sind ein paar dieser Filme, die ihr vielleicht auch kennt: Terminator, Matrix, Oblivion, iRobot und dann der Klassiker 2001, Odyssee im Weltraum. Es gibt noch viel mehr von diesen Filmen. Es sind alles Filme, in denen eine künstliche Intelligenz den Entschluss fasst, die Menschheit besser auszulöschen. Es ist eine existenzielle Frage, die da verarbeitet wird in diesen Filmen. Die Frage, die dahinter steht, ist nämlich die: Würde eine künstliche Intelligenz, die schlau und mächtig genug ist, uns Menschen am Leben lassen? Würde eine künstliche Intelligenz den Wert, den Nutzen, die Würde der Menschheit, ja, wie würde sie diese bewerten? Ist die Menschheit es wert zu leben? Für die Menschheit selbst oder für diesen Planeten? Das ist die Frage dahinter. Es ist eine existenzielle Frage und noch tiefgründiger ist es natürlich eine religiöse Frage. Ganz klar. Das sind religiöse Filme. Es ist nämlich auf Umwegen, die Frage zu stellen, was denkt wohl ein allmächtiges und allwissendes Wesen über uns Menschen? Was denkt es über uns? Das ist die Frage dahinter. Was denkt Gott über uns? Und die Bibel, die ringt ja auch mit dieser Frage. Genau mit dieser Frage. Was denkt Gott über uns? Und zwar von Anfang an behandelt die Bibel diese Frage. Sie redet nämlich darüber, will Gott, dass die Menschheit lebt? Und gleich am Anfang haben wir ja in der Bibel in den ersten zwei Kapiteln die Schöpfungsgeschichte. In 1. Mose 1 und 2. Und ich glaube, es ist fair zu sagen, oder? Dass die Schöpfungsgeschichte deutlich dafür spricht, dass Gott will, dass die Menschheit lebt, oder? Weil sonst hätte er die Menschheit nicht erschaffen. Soweit gut. Dann lesen wir weiter. Und zwar von Adam und Eva und der ganzen Family, die da hervorgeht. Und wir sehen, dass es dann doch ziemlich schnell gröbere Probleme gibt, oder? Da in den Kapiteln 3 bis 5 mit den Menschen. Die Eva verführt den Adam, von der verbotenen Frucht zu essen. Der Adam schwärzt sie dafür vor Gott an. Dann haben sie Kinder. Dann erschlägt Kain seinen jüngeren Bruder Abel. Und der Ur-Ur-Urenkel von Kain, der Lamech, der erhebt diesen Brudermord dann quasi praktisch zu einem Prinzip für die Selbstjustiz, das alles in diesen drei Kapiteln. Und ehe du dich versiehst, also auch nicht super, oder halt nicht so super, und ehe du dich versiehst, landest du in Kapitel 6, das sechste Kapitel der Bibel, Freunde, bei der Geschichte der Sintflut. Und wir sind uns plötzlich nicht mehr so sicher, ob Gott will, dass die Menschheit lebe, oder? Es dauert nicht einmal 10 Kapitel, bis wir uns nicht mehr so sicher sind, ob Gott will, dass die Menschheit lebe. Und ich bin sicher, ihr kennt die Geschichte der Sintflut. Es ist eine Geschichte, wie Gott selbst die gesamte Menschheit auslöscht. Mit einer Flut, die unter sich alles verschlingt. Diese Geschichte ist die Vorlage aller KI-Filme, die diese Frage aufwerfen, ist die Menschheit es wert zu leben? Es gibt nur einen ganz entscheidenden Unterschied zwischen der Sintflut-Story in der Bibel und diesen KI-Filmen. In den KI-Filmen, da gibt es meistens, nicht immer, aber meistens einen Menschen, der die Menschheit vor dem Untergang rettet. In der Sintflut-Story ist es Gott selbst, der die Menschheit rettet. Durch eine Arche. Und das ist das Geniale, ihr Lieben, an der Sintflut-Story, weil sie einerseits zeigt, dass Gott die Menschheit nicht einfach so leben lassen kann. Es ist einfach zu schrecklich, was die Menschheit alles anrichtet. Aber andererseits zeigt diese Geschichte auch, dass Gott retten will. Er will, dass Noah eine Arche baut, damit die Menschheit doch lebe. Und jetzt sage ich euch was Cooles. Der Rest der gesamten Bibel zeigt, wie Gott diesen inneren Widerspruch auflöst. Dass Gott einerseits die Menschheit richten muss und andererseits aber will, dass sie lebt. Der ganze Rest der Bibel handelt von diesem, von der Auflösung dieses Widerspruchs. Weil Gott einerseits sein vernichtendes Gericht über die Menschheit bringen muss und andererseits zeigt, er will, dass wir leben. Er ist damit ein Gott, der aus großer Gefahr rettet. Und das ist die Story der Bibel. Und eine ganz kleine Story aus dem zweiten Buch der Bibel zeigt uns das. Das ist die Story, die wir gerade eben gelesen haben. Wir werden gleich sehen, wie schon nur 10 Verse es deutlich machen, dass Gott will, dass wir Menschen leben mögen. Und in diese Story tauchen wir jetzt miteinander ein. In diese 10 Verse. Und es beginnt ja ganz unscheinbar mit einem Mann und einer Frau, die heiraten und einen Sohn bekommen. Vers 1 in der Geschichte, ein Mann aus dem Haus Levi ging hin, nahm seine Tochter, eine Tochter Levis zur Frau. Die Frau wurde schwanger und gebar einen Sohn. Neues Leben. Und ganz ehrlich, oder? Es gibt nichts Einfacheres, als sich mit jemandem über neues Leben zu freuen. Das ist so schön. Wenn ein Neugeborenes auf die Welt kommt, es sei denn, es ist die Welt, in die dieses Baby hier hineingeboren wird. In die Welt einer hebräischen Familie, die unter ägyptischer Knechtschaft lebt, mit dem jüngsten Befehl des Pharaos, in einem Versuch, das hebräische Volk klein zu halten, dass jeder neugeborene Junge unverzüglich in den Nil geworfen und damit ertränkt werden soll. Das ist die Welt, in die dieses Baby hineingeboren wird. Und es ist kaum zu glauben, was da ein Kapitel zuvor geschrieben steht. In 2. Mose 1, Vers 22, da steht tatsächlich, da gebot der Pharao seinem ganzen Volk und sprach, werft alle Söhne, die ihnen geboren werden, in den Nil, aber alle Töchter lasst leben. So kommt der Tag der Geburt für diese hebräische Familie. Ein Freudentag, ihr Lieben, unter normalen Umständen. Nach 9 Monaten Erwartung, ein gesundes Kind und ein Stich geht durch das Herz der Eltern, als die Hebamme verkündet, es ist ein Junge. Mein Gott, es ist ein Junge. Stell dir dann Schmerz vor. Dass du die neugeborene Junge unter dem Gericht vom Pharao zur Hinrichtung werfen musst. In dem Moment, wo er geboren ist. In was für eine schreckliche Welt wurde unser Kind, unser Sohn doch hineingeboren. Wie weit kann die Menschheit denn sinken? Dass sowas passiert. Dass sie Babys, Gottes neu geschenktes Leben, einfach im Wasser versenken. Die Mutter sieht sich ihren Sohn an. Was sieht sie? Sie sieht, dass er schön war. Ein schönes Kind. Aber ihr Lieben, sie sieht so viel mehr als nur ein schönes Gesicht. Sie sieht die Schönheit, den Wert, die Würde des Lebens, das Gott da geschaffen hat. Das Wort für schön, das in dieser Geschichte hier verwendet wird, wird woanders nämlich auch als gut übersetzt. Und zwar ganz am Anfang, als Gott alles erschaffen hatte. Da heißt es nämlich auch, immer und immer wieder, und Gott sah, dass es gut war. Tov. Dasselbe Wort im Hebräischen. Die Mutter sah, dass es gut war. Das Leben, das Gott geschaffen hat, ist gut. Gott hat es selbst gesagt, oder? Wie kann jemand dieses Leben einfach so sintflutartig im Nil ersäufen wollen? So verbirgt sie ihn 3 Monate lang. Und ich weiß nicht, wie sie das geschafft hat, einen Säugling 3 Monate geheim zu halten. Hast du gewusst, dass ein Säugling mit einer Lautstärke von bis zu 120 Dezibel schreien kann? Zum Vergleich, eine Kreissäge erreicht 100. Es ist der Versuch einer verzweifelten Mutter, oder? Das Leben ihres Sohnes zu retten. Aber ewig lässt sich das Leben nicht geheim halten. Der Aktionsradius steigt. Und all das ist ja auch gut so. Aber ewig lässt es sich nicht geheim halten. Auch dieses nicht. Schau Vers 3. Als sie ihn aber nicht länger verbergen konnte, was kann sie tun? Vers 3, sie nimmt ein Kästchen aus Schilfrohr, bestreicht es mit Asphalt und Pech und legt das Kind hinein und legt es in das Schilf am Ufer des Nils. Das tut sie. Das Wort für Kästchen ist in dieser Geschichte woanders auch noch in Verwendung in der Bibel und wird womit übersetzt? Auch hier ist es das Wort für Arche. Dasselbe Wort wie aus der Geschichte ziemlich am Anfang, als Gott alles Leben auslöschte durch die Sintflut. Mit anderen Worten, es gibt nur eines, das diese Mutter tun kann. Sie kann nur hoffen, dass Gott ihren Sohn irgendwie vor den Wassern des Nils rettet, so wie Gott Noah vor dem Wasser der Sintflut gerettet hat. Das ist ihre einzige Hoffnung. Sie sagt damit, Gott, mögest du doch meinen Sohn vor dem Wasser retten, so wie du Noah gerettet hast vor der Flut. Jetzt liegt es an Gott. Und ob Gott will, dass dieses Kind lebe. Jetzt musst du schauen, was in der Geschichte passiert. Das ist einfach nur genial. Seine Schwester beobachtet jetzt, was mit dem Kleinen passiert. Vers 4. Aber seine Schwester stellte sich in einiger Entfernung auf, um zu erfahren, wie es ihm ergehen würde. Vers 5. Da kam die Tochter des Pharao herab, um im Nil zu baden. Und ihre Jungfrauen gingen an das Ufer des Nils. Nur um klarzustellen, das ist die Tochter jenes Mannes, der den Befehl gegeben hat, dass alle hebräischen Jungen im Nil ersäuft werden sollen. Das ist seine Tochter. Und als sie das Kästchen mitten im Schilf sah, sandte sie ihre Magd hin und ließ es holen. Und du denkst dir, no! Usgranat, die Tochter vom Pharao. Das ist aber nicht wahr, oder? Sie findet den Jungen. Gibt es aber eine gute Nachricht in dem Ganzen. Ich meine, Gott hätte ja schon Möglichkeiten, oder? Er ist Gott. Muss es ausgerechnet so kommen, dass es die Tochter des Pharao ist, die ihn findet. Ihn, der so flehentlich Rettung vor dem Pharao benötigt. Und sie öffnet das Kästchen, Vers 6, sie öffnet die Arche und sie sieht das Kind und siehe, es war ein weinendes Knäblein. Und sie sieht, es ist eines der hebräischen Kinder. Sie nahm es und warf es im Moment. So Vers 6. Da erbarmte sie sich über es und sprach, es ist eines der hebräischen Kinder. Sie erbarmt sich. Und jetzt stell dir vor, du bist die Schwester, die das alles beobachtet hat. Stell dir die Anspannung vor, als sie sieht und denkt, was passiert jetzt, wenn die Tochter des Pharao jetzt gleich sehen wird, dass es ein hebräischer Junge ist. Und stell dir die Erleichterung vor, seiner Schwester, als sie das Gesicht der Tochter des Pharao sieht und dass über dieses Gesicht beim Anblick ihres Bruders ein Ausdruck puren Erbarmens und Freundlichkeit kommt. Was das für eine Erleichterung ist. Und wie gut, dass der Kleine so eine schlaue Schwester hat. Sie geht nämlich hin und spricht zur Tochter des Pharao: Soll ich hingehen und eine hebräische Amme rufen, damit sie dir das Kindlein stillt? Und die Tochter des Pharaos sprach zu ihr: Ja, geh hin. Und weißt du, was seine Schwester macht? Sie holt ihre Mutter. Wie cool ist das? Sie geht und holt ihre Mutter. Und die Tochter des Pharaos spricht zur Mutter: Nimm das Kindlein und stille es mir. Ich will dich dafür bezahlen. Und kannst du dir vorstellen, wie die Mutter staunt, die vor kurzem noch eine Arche gebaut hat, in der Hoffnung, dass Gott rettet, als sie ihren Sohn in der Hand hebt und eben noch den Fluten des Nils überlaufen müsse und Jan jetzt aber stiller darf, großzügig darf und ohne dafür bezahlt wird aus der Kasse jenes Mannes, der ihren Sohn umbringen will. Wie genial ist Gott. Gott hat erneut aus einer tödlichen Flut gerettet. Aber nicht nur diesen Jungen, sondern auch das ganze hebräische Volk. Und nicht nur das ganze hebräische Volk, sondern auch dich und mich mit dieser Aktion. Das erkläre ich euch jetzt. Wenn du nämlich in der Bibel weiterliest nach dieser Geschichte, dann kommt dieses Baby, als es groß geworden ist, zur Tochter des Pharao und wird ihr Sohn. Und sie gibt ihm den Namen Mose. Denn sie sprach, Vers 10, ich habe ihn aus dem Wasser gezogen. Das ist, was Mose bedeutet. Der Herausgezogene. Mose kann aber auch noch eine andere Bedeutung haben in dieser Sprache, im Hebräischen, und zwar der Ausziehende. Wenn du nämlich noch weiter liest, dann wird Mose dem Mann, den Gott dazu verwendet, mit dem ganzen Volk aus dieser ägyptischen Gefangenschaft auszuziehen. Und wenn du dann noch weiter liest, dann wird so aus dem geretteten Volk ein Volk, das wunderbare Versprechen von Gott im Alten Testament erhält, nämlich dass eines Tages ein anderes Baby aus diesem Volk geboren werden wird, und zwar in Bethlehem, das auch zum Retter wird, aber nicht nur für dieses Volk, sondern für dich, mich, für die ganze Welt. Die große Gefahr ist nämlich real. Nicht nur für die Menschen damals, sondern für die Menschheit überhaupt. Es ist einfach zu schrecklich, was die Menschheit alles anrichten kann. Wie weit sie tatsächlich sinken kann. Und vielleicht hast du Momente, wo du dir das auch denkst, wenn du Nachrichten schaust. Vielleicht sogar in Momenten, wo wir unser eigenes Herz zu erkennen kriegen. Gottes Gericht ist real. Das ist, was die Story der Sintflut uns erzählt. Aber noch eines ist real. Nämlich, dass Gott will, dass wir Menschen leben. Es ist genauso real. Und das, Freunde, ist die Story der Bibel. Das ist die Story dieses Buches. dass Gottes Gericht real ist und dass Gott will, dass wir leben. Diese Mose-Geschichte ist die Vorlage zur Weihnachtsgeschichte, die die Frage beantwortet, will Gott, dass die Menschheit lebe? Es gibt einen Unterschied, aber einen entscheidenden, zwischen der Mose-Story und der Weihnachts-Story. In der Mose-Story muss der Retter leben, um das Volk aus Ägypten zu befreien. In der Weihnachts-Story muss der Retter sterben, damit die Menschheit lebt. Für Jesus gibt es nämlich keine Arche. Für Jesus gibt es ein Kreuz. Und Jesus nimmt das ganze Gericht Gottes auf sich, damit Noah, damit Mose, damit das Volk, damit du und ich, damit wir Menschen leben können. Auch wenn wir es anders verdient hätten. Das, Freunde, ist die Story der Bibel. Das ist, was Gott will. Und das Neue Testament fasst es so in einem Satz zusammen. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, die Welt, die er geschaffen hat, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht in seinem Gericht, sondern ewiges Leben hat. Das ist die Story der Bibel in einem Satz. Jesus ist gekommen, um uns aus großer Gefahr zu retten. Und deswegen feiern wir Weihnachten. Er ist dann Gott, der aus großer Gefahr rettet. Und zwar jeden, der glaubt. Was heißt das? Was heißt das konkret? Nun, die Mutter von Mose hat auf den Gott gehofft, der eine Arche verwendet hat, um die Menschheit vor dem Wasser zu retten. Sie hat sich metaphorisch gesehen in Gottes Arche geflüchtet. Und das ist, was es heißt zu glauben. Wir flüchten uns in Gottes Arche. Nun ist das für uns jetzt keine Kiste, so wie damals, in die wir flüchten. Sondern wir flüchten zu einer Person. Und diese Person, zu der wir flüchten, ist Jesus Christus. Er ist der, der uns vor der Kiste bewahrt, wenn wir es meinen. Und uns ewiges Leben schenkt. Jesus. Und wenn wir das tun, wenn wir zu Jesus flüchten, dann heißt das, dass die Frage, ob wir Menschen des Lebens würdig sind, ob der Stefan des Lebens würdig ist, dass sich diese Frage nicht mehr stellt. Weil Gott diese Frage ein für alle Mal für uns, für mich beantwortet hat. Mit einem Ja. Und will, dass wir leben. Er will, dass sie leben. Gott will, dass du lebst. Und darum ist Jesus gekommen, gestorben und auferstanden. Und jetzt stell dir vor, wie das für Gott war, seinen einzigen Sohn zur Hinrichtung geben zu müssen. Wie die Mutter damals. Ihr Sohn ist gerettet worden, aber Gottes Sohn nicht. Damit wir leben. Das ist das Evangelium, Freunde, das ist die frohe Botschaft, deswegen feiern wir Weihnachten. Weil ich lebe habe in Jesus. Egal wie tief ich jemals sinken kann als Mensch. Also lassen wir alles hinter uns und steigen in die Arche. Das ist, was es heißt zum Glauben. Du lässt alles hinter dir und folgst Jesus. Wir brechen auf zu einem neuen Leben mit Jesus Christus. Das ist was zum Glauben. Das ist was drittens zum Finden. Das ist was, das fast ewiges Leben zu mir. Das ist was, das fast Weihnachten wirklich zum Feiern, weil wir froh sind, dass wir ein neues Leben haben, das uns niemand mehr wegnehmen kann. Egal wie tief die Welt wir sind. Das ist Gottes größtes und bestes Geschenk. Lass es nicht ungeöffnet liegen, diese Weihnachten. Und wenn du Hilfe beim Auspacken willst, dann sprich mit jemandem, der dein Vertrauen genießt und der das schon auspackt hat. Der versteht, was das Geschenk ist, was es bedeutet. Ich bin so froh, dass keine KI entscheidet, ob die Menschen des Lebens würdig sind oder nicht. Ich bin total froh, dass das nicht eine KI entscheidet. Ich glaube, wir hätten nicht so gute Karten. Sondern dass ein guter Gott, ein wunderbarer Gott, Mensch geworden ist, um uns aus großer Gefahr zu retten, damit wir leben. Und dafür, Vater im Himmel, können wir dir nur Danke sagen. Und in Momenten, Herr, wo wir realisieren, was wir eigentlich verdienen würden, weil wir uns Menschen einfach, ja, wir kennen uns selber schon so weit, dass die Frage nicht so klar ist, sind wir würdig? Du hast es deutlich gemacht, großer Gott, durch die Geschichte der Sintflut, du hast es aber auch deutlich gemacht. Und ich bin dir so dankbar, dass das der Großteil von der Bibel ausmacht, nämlich, dass du willst, dass wir leben und ein Werk geschaffen hast. So wie damals für Mose. So auch heute durch Jesus. Und so möchten wir dir, ja, uns selber anvertrauen. Und dich bitten, dass du uns neues Leben gibst. Dass du uns vor deinem Gericht bewahrst. Dass du alles wegnimmst. Danke, Jesus, dass du das drehst ans Kreuz. Und du, Gott, nie wieder dran denkst. Das möchte mein Anspruch mir von ganzem Herzen. Danke, dass du rettest.